ich möchte aber an dieser Stelle trotzdem sagen, dass dieser Verrat, den Christian Alt begangen hat, zu verurteilen ist. Ich würde so etwas niemals tun.
Du scheiß Opportunistenschwein, ey.
Das ist die krasseste Fehlwertung seit Ultima 9 aus dem Jahr 99 oder 2000. Ohne Witz.
Der neue Gürtelträger, Joe Biden.
Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Ich bin Christian Schiffer, ich habe einen Sprachfehler. Aber wer keinen Sprachfehler hat, ist zum Beispiel Manuel Fritsch, den ich hier begrüße aus dem schönen Freiburg. Hallo Manu.
Wunderschönen guten Morgen. Ich rede manchmal ein bisschen Süddeutsch, aber das gilt, glaube ich, nicht. Gell? Schön, dass ich da bin.
Genau.
Ja.
Vor allem redest du sehr viel und sehr viele gute Sachen in deinem Podcast Insat Moin.
Jawohl.
Das ist ja ein kleines Kooperationsprojekt, das wir Last Game Standing mit Insat Moin haben. Und von Last Game Standing begrüße ich jetzt Christian Alt. Hallo Christian.
Hallo. Hi.
Wir gehen in eine weitere Auseinandersetzung von Wer hat den Gürtel? Und wir haben einen neuen Titelträger. Wie so oft in den letzten Monaten hat es der Titelverteidiger nicht geschafft, den Gürtel zu verteidigen. Das war in diesem Fall der Flight Simulator, der sich hier abkochen hat lassen wie ein Suppenhuhn und mit 8% nach Hause geschickt worden ist. Auf dem zweiten Platz Crusader Kings 3 mit 31%, aber darf dann sehr deutlich dann doch am Ende mit 39% Hades. Herzlichen Glückwunsch an Hades.
Absolut verdient, aber auch für mich ja? ein Überraschungssieger, weil Crusader Kings 3, habe ich gedacht, macht das Rennen mit links und wischt so und ist der absolute Forenliebling. Übrigens sehr schön, das Suppenhuhn aus Seattle, finde ich, ist ein guter Schlachtruf für den Flugsimulator nach dieser Schmach diesen Monat.
Aber ist das nicht ein französisches Studio, was das?
Ja, egal, aber Microsoft ist in Seattle. Irgendwas? Ich finde, das passt ja ganz gut zu Suppenhuhn.
Ja, mich hat es nicht so sehr überrascht, weil klar, Crusader Kings hat seine Fans, aber hey, das ist schon, glaube ich, das Spiel, was eher eine breitere Zielgruppe erreicht.
Ja, aber du hast doch Hades gar nicht gespielt. Das ist doch null dein Spiel zum Beispiel.
Ja, aber ich bin ja auch nicht der Mainstream. Nee, also ich meine, also ich glaube schon, wenn du irgendwie, weiß nicht, 100 Leute hast und die mögen irgendwie Computerspiele, da glaube ich, da können die meisten schon eher was mit Hades anfangen, ehrlich gesagt. Also ich kenne auch genügend Hardcore-Spieler, die, also einer, glaube ich, ist hier sogar jetzt im Podcast vertreten, die mit Crusader Kings 3 ihre Probleme haben, was den Zugang angeht. Und insofern finde ich das jetzt nicht so überraschend. Also klar, Crusader Kings 3 ist der größere Name, stimmt schon, Forenliebling und so, aber mein Gott, dann ist das halt ein Forenliebling, aber die Schwerkraft siegt halt dann und das zugänglichere, dann doch mainstreamigere Spiel hat ja, dann vielleicht doch.
Und,
dann
und noch dazu ist aber Hades halt auch einfach ein fantastisches Spiel. Also selbst es holt sogar die Leute ab, die sagen, das ist eigentlich nicht mein Genre, so Permadeath also, und Roguelike zu spielen.
Also in jedem Test muss einmal der Satz fallen, ich hasse eigentlich die Genre und das ist ein Spiel für alle, die diese Genre hassen.
Ja,
okay. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, jetzt muss ich aber noch eine Sache sagen, und zwar wird mir ja im Forum der Verrat vorgeworfen, der Verrat an Crusader Kings 3, weil ich hatte Anfang des Monats für Crusader Kings 3 gestimmt und habe dann meine Stimme in einem Akt des Leichtsinns geändert und dachte, es wird schon niemandem auffallen, ist natürlich allen aufgefallen. Und jetzt will ich meine Beweggründe noch mal kurz erklären. Und ich glaube, diese Beweggründe sind auch im Endeffekt der Grund, warum dieses Spiel eine wahnsinnige Aufholjagd im Forum hatte. Also das muss man ja auch dazu sagen. Jetzt am Ende 39%. Wir nehmen jetzt die Folge 3 Stunden vom Schluss auf. Ob es dann jetzt 38 oder 39 sind, ist dann wurscht. Aber 39%, das hatte in der Mitte des Monats mal bei so 30 gelegen. Da lag Crusader Kings vorn. Und ich glaube einfach, dass dieses Spiel so erfolgreich ist, weil es belohnt, sehr, sehr intensiv und lang gespielt zu werden. Anders als jetzt Crusader Kings 3, wo tatsächlich nach ein paar Stunden Schluss ist, weil eben all diese Systeme, die Crusader Kings 2 so spannend gemacht haben und zu so einem großen Wiederspielwert gegeben haben, jetzt noch nicht drin sind. Crusader Kings 3 ist in seiner derzeitigen Form relativ schnell auserzählt. Da fehlen sehr, sehr viele Funktionen noch. Und dann hat man dann schon dreimal Irland erobert und hat noch hier und da Krieg geführt und so. Aber tatsächlich, Hades ist ich habe es jetzt einmal durchgespielt. Ich bin sehr, sehr schlecht in dem Spiel. Ich habe es jetzt einmal durchgespielt und versuche jetzt den Boss zum zweiten Mal zu besiegen. Und das Spiel geht eigentlich erst los, wenn du es mal durchgespielt hast. Das ist ja total geil. Ja,
es kommt immer noch was und noch was. Und dann willst du noch mit den neuen Waffen das auch noch mal ausprobieren und mit dem Gott und so weiter. Ja, also das ist ein Spiel, was ein Dauerbrenner sein wird, glaube ich auch. Ich bin gespannt, ob es ein Titelverteidiger ist. Das hatten wir ja wirklich schon lange nicht mehr. Und da bin ich sehr gespannt. Eine interessante Sache noch. Dürfen Remakes in Wer hat den Gürtel? Hatten wir ja noch abgestimmt. Das war sehr eindeutig im Forum in der Mini-Umfrage mit 80% auf Ja, bitte ausgefallen. Ein Unterschied in dem Monat hat es aber dann tatsächlich nicht gemacht. Mafia Remake ist irgendwo unter ferner Liefen gelaufen. Also ja, es war eigentlich ein Duell zwischen Hades und Crusader King. Der Drittplatzierte, der Champion, ist gerade mal mit 8% dabei. Dann Tony Hawk's auch als Remake mit dabei mit 6% und alle anderen hatten dann irgendwie Stimmen im einstelligen Bereich fast schon.
Ja, sogar Port Royal 4. Ja. Und ich möchte aber an dieser Stelle trotzdem sagen, dass dieser Verrat, den Christian Alt begangen hat, zu verurteilen ist. Ich würde so etwas niemals tun.
Du scheiß Opportunistenschwein, ey. Das ist so klar.
Ich würde sowas niemals tun. Ich finde das verwerflich. Und ich möchte das einfach fürs Protokoll hier noch einmal festhalten.
Gut, ich bin Zeuge.
Genau, kommen wir zu diesem Monat, oder?
Genau, kommen wir zu den Spielen im Oktober. Und da fangen wir auch gleich mit, glaube ich, einem der größten Titel an, nämlich Star Wars Squadrons. Und ein Satz, den wir sonst selten sagen, aber diesmal können wir ihn sagen, wir haben ihn alle drei gespielt. Ein neues Star Wars Spiel, ein neues Spiel, bei dem man X-Wing, TIE Fighter und Co. steuern kann. Idealerweise sogar mit HOTAS, also mit Flight Stick, das volle Oldschool-Programm. Herr Alt, haben Sie Ihren alten Flightstick ausgepackt?
Ja, also erstmal habe ich keinen Flightstick. Ich habe hier Maus und Tastatur. so ein Flightstick-Nerd-Ding kommt mir nicht ins Haus, weil dann endet dann nur blöd. Aber ich muss auch sagen, ich habe es ungefähr 5 oder 6 Stunden gespielt. Sogar noch weniger, weil ich habe es zurückgegeben. Ich habe so lange gespielt, dass man es doch zurückgeben kann, weil ich leider sagen muss, dass ich relativ gelangweilt war von diesem Spiel. Alle feiern es ab. Ich freue mich auch für alle, denen das Genre liegt, aber ich habe einfach gemerkt in diesen paar Stunden, die ich das ausprobiert habe, das ist wirklich nicht mein Ding. Das sieht total gut aus, das steuert sich total gut, aber da in so einem Raumschiff zu sitzen und nur auf irgendwelche Dinger zu schießen, es hat so ein richtiges Ungutes in meinem Gefühl, Oldschool-Feeling, das brauche ich nicht. Lieber Hades, 1000 Stunden Hades und nicht Star Wars.
Ja, Sport komisch. Hat sich denn mehr gefesselt, Herr Schiffer? Also ich hatte durchaus Spaß mit dem Titel.
Ja, ich glaube, so würde ich es auch formulieren. Ich hatte durchaus Spaß, ne? Also durchaus Spaß. Also ich hatte Spaß und ich würde, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat ja immer so 82, 83, 84 bekommen. Da würde ich es irgendwie auch sehen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass es endlich wieder so ein Raumschiffspiel gibt. Muss ich ehrlich sagen, das ist ein Genre, was ich unglaublich gerne mochte. Und ich habe gemerkt, dass ich es immer noch sehr, sehr gerne mag. Ich hatte eigentlich im Prinzip nur zwei Probleme damit. Das eine ist das Problem Star Wars. Also mich langweilt Star Wars einfach mittlerweile sehr. Es ist dann doch immer wieder dasselbe. Und mittlerweile kenne ich echt dieses Universum wie die Westentasche. Und also ich meine, klar, wenn du EA bist, hast die Star Wars Lizenz, willst ein Weltraumspiel machen, dann machst du es natürlich mit der Star Wars Lizenz, ist schon klar. Aber mich langweilt das halt einfach ein bisschen. Und ich muss sagen, mir hat dann doch ein bisschen so das, wie soll ich sagen, so die Prise Besonderes gefehlt. Oder das, was vielleicht auch so die Wing Commanders ausgezeichnet haben.
Die alten
oder
Spiele.
Oder so ähnliche Spiele. Ja. Genau. Also zum Beispiel finde ich, was die zum Beispiel so Wing Commanders immer ausgezeichnet haben, war ja auch sowas so, du hattest so dieses Gefühl, du bist wirklich auf diesem Raumschiff, da so im Nichts. Und zum Beispiel stört es mich sehr, dass Star Wars wie spricht man das aus? Squadron?
Ja, Squadrons.
Egal. Dass es keine Bar hat.
Ja, im Raumschiff. Genau, das fehlt mir ja? auch.
Genau, also weißt du, so dieses Ding, dass du das Gefühl hast, hey, du bist da einfach in diesem Weltraum mit deinem, und du sitzt quasi auf dieser Scholle, die dieses Raumschiff ist, und das wird dann auch mal angegriffen, und auch so diese Beziehung, die du ja hast zu den anderen Piloten, die wird da ja nur so ein bisschen angetatscht, also da entwickelt sich nicht Tiefes draus, und ich finde halt, diese alten Spiele, die waren viel mehr auch so, hatten so ein bisschen so einen Soap-Charakter, und da hast du dich halt dann, hast du immer einen neuen Wingman zugeteilt bekommen, und dann war der eine ein Verräter, und es gab Konkurrenz unter den ganzen Mitgliedern dieser Crew und so. Es war alles so ein bisschen wie bei Top Gun.
Ja.
Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Es ist halt einfach eigentlich ein Spiel, wo sich eine Mission an die andere reiht, und ich finde, das ist dann gut gemacht, aber da bin ich dann auch ein bisschen bei Christian. Das ist halt dann für mich so ein bisschen zu wenig. Und ja, mir fehlt tatsächlich das Drumherum. Und deswegen ist es bei mir halt so ein Spiel, ich habe damit Spaß gehabt, auch so 4-5 Stunden. Aber das war's dann irgendwie auch. Also es war nichts, was mich da jetzt irgendwie tiefer berührt beschäftigt hätte. Das Einzige, und da wäre die Frage an dich, Manu, du hast ja auf Facebook geschrieben, du hast es in VR gespielt, und der ist, glaube ich, auch schlecht geworden, ja. Weil das stelle ich mir halt unglaublich faszinierend vor. Ich bin ja erstaunlicherweise, ich habe mir ja im ersten Lockdown, muss man ja mittlerweile sagen, eine VR-Brille gekauft, und ich bin damit, also ich finde es erstaunlich geil, also viel besser als ich dachte. Ich dachte, das wird bei mir sehr schnell diese Oculus Staub ansetzen und so, ist überhaupt nicht der Fall. Und jetzt habe ich aber das Spiel für die PlayStation, und jetzt überlege ich mir tatsächlich, ob ich mir das für die Oculus kaufen soll. Also es ist da wohl ziemlich verbuggt oder so, aber ehrlich gesagt ist es seitdem ich nur 8 bin oder sowas, ein Kindheitstraum von mir,
ja.
in so einem Gleiter zu sitzen und irgendwie an der Spitze von so einem Squadron eben, von so einer Flugstaffel hier schön durch den Weltraum zu fliegen und ein paar andere Raumschiffe zu Brei zu schießen.
Ja, das ist schon geil in VR. Ja. Das ist schon echt geil. Also dieses Gefühl, du sitzt... Ja,
okay, dann, also muss ich es kaufen.
Ja, aber du...
Also, man sitzt auch wenn halt ich keinen Flystick habe.
Das verstärkt natürlich nochmal, aber mit dem Gamepad geht's ja schon auch ganz gut, finde ich. Nee, also diese VR-Geschichte, die ist wirklich cool, weil die halt wirklich einfach optional draufgeklatscht ist. Du musst nicht irgendwie einen extra Modus starten, wie damals bei Battlefront. Es ist nicht irgendwie abgekapselt, sondern du kannst das komplette Spiel, sowohl Multiplayer als auch die komplette Kampagne in VR spielen. Ein paar Kleinigkeiten sind, dass diese Zwischenanimationen dann in 2D sind. Die sind leider nicht 3D, also die abgespielten Filmchen sind dann auch in VR auf so einer Leinwand. Das ist ein bisschen schade, aber halt im Cockpit.
Ja, aber die sind ja jetzt auch nicht so
eben,
geil.
Eben, gibt's ja nicht also, so viele auch, ja. Aber so in diesem Cockpit zu sitzen, ist schon mega. Ich bin eigentlich sehr VR-magensicher. Also ich kann das meiste auch stundenlang in VR spielen, gar kein Problem. Aber diese Seitwärtsrollen, also diese Barrel-Roll um diese Achse, die killt mich halt in allen Spielen. Also auch mit Strafing und so habe ich ein Problem, weil ich halt im echten Leben selten seitwärts laufe. Und diese Rollen, die killen mich halt total. Und du musst halt in Squadrons musst du ja unfassbar schnell dich immer rollen, um den Feinden hinterher zu kommen. Ich glaube, es ist ein bisschen Übungssache. Da kann man sich schon dran gewöhnen. Man darf es halt nicht übertreiben. Und dann ist es schon sehr cool in VR. Aber mein Problem mit Squadrons ist, dass die Kampagne, wie du schon gesagt hast, mir ein bisschen zu wenig Fleisch hat. Also die Missionsstrukturen und die Abwechslung in den Missionen sind ja recht geil. Ich habe es auch komplett durchgespielt, aber das Drumherum ist mir echt zu wenig. Und ich mag auch diesen Wechsel nicht, immer zwischen Imperium und Rebellen hin und her zu schalten. Und good people on both sides, da bin ich gerade irgendwie allergisch drauf. Das geht irgendwie gar nicht, diese Faschisten da zu spielen. Und
ja, stimmt, also die Rebellion.
Ja. Und man merkt halt,
die sind kein Vorbild für die.
Und ich finde, man merkt halt, dass es ein Multiplayer-Spiel ist. Also das ist halt komplett auf den Multiplayer ausgelegt und dass eine Kampagne dabei ist, die ist halt recht überschaubar. Also wenn man jetzt ein reines, riesengroßes Singleplayer-Abenteuer erwartet, wird man da, glaube ich, auf Dauer nicht glücklich. Aber es ist, wie gesagt, wenn man den Star Wars nicht über ist, dann ist es schon richtig cool, mal wieder abzutauchen da in den Weltraum. Mhm. So, dann kommen wir doch mal zum nächsten Spiel. Christian, du bist gerade schon so schön im Redefluss. FIFA 21, da habe ich gesagt, brauche ich dieses Jahr nicht, kann ich mal skippen. Was ist denn überhaupt lohnenswert an FIFA 21 oder kann man das getrost beiseite legen?
Ja, nichts. Also, das muss man einfach so klar sagen. Also, es hat sich kaum etwas getan, es ist sogar weniger geworden, weil seit 4 FIFA-Ausgaben gibt es ja immer so einen Story-Mode bei FIFA. Das war so von FIFA 2016 bis 19, glaube ich, oder vielleicht noch
der Hunter, ein
bisschen versetzt davon, war das,
die Hunter-Geschichte.
War es Alex Hunter, ja. Und ich habe das wirklich gemocht.
Die war cool. Ja.
Das war jetzt nicht, genau, also ich meine, das war jetzt nicht mega tiefschürfend, aber ich habe das gemocht. Und ich finde es wahnsinnig schade, dass Sportspiele so selten Stories erzählen, weil ich bin zum Beispiel ja jemand, der unglaublicher Fan auch von Sportfilmen ist, wo zwar immer wieder dasselbe erzählt wird, ja, vom Mila Superstar bis, keine Ahnung, die neuen Rocky-Filme, aber es ist irgendwie immer geil. Ja, ich finde es immer, immer geil. Und ich finde es so schade, dass Computerspiele in dieser Richtung da so wenig machen. Und Hunter war mal so ein bisschen anderer Weg. Beim letzten Mal wurde ja Volta Football eingeführt. Boah, und da war ja die Story dann bei Volta Football. Das war ganz, ganz furchtbar. Und da fing ja auch diese ganze Action-Sport-Scheiße an. Ja, mit diesem hier kannst du noch mal irgendwie ein T-Shirt freispielen. Obwohl ich Volta Football an sich total geil finde.
Da sage ich jetzt mal was dazu. Muss ich kurz unterbrechen. Hä? Ja. Was? Was ist das für ein Wort? Was ist das?
Volta. Volta war der Straßenfußball.
Was ist das? Genau,
das ist so ein Straßenfußball. Das ist so ein Straßenfußball, 3 gegen 3, 4 gegen 4.
Dann sag doch Straßenfußball.
Nein, das heißt halt Volta.
Oh. So nennen die das. Genau, also, und das ist auch nicht nur Straßenfußball, sondern es ist auch mal in der Halle und so. Das war ja das große Missverständnis, dass man erst dachte, hey, cool, wie bei FIFA 97 kommt der Hallenfußball zurück und dann kam halt dieses Volta-Football, was halt so, hey, weißt du, irgendwie, wenn wir ein Tor schießen, dann klatschen wir 38 Mal ab und machen noch ein Salto hinterher und die ganze Zeit, wir spielen auch keinen Ball normal, sondern immer auf die denkbar spektakulärste Art. Aber mir hat dieses Volta Football echt Spaß gemacht letztes Jahr, weil es so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Die Story diesmal ist auch wieder Volta Football, nur ist die eigentlich nicht mehr vorhanden. Also die Story diesmal ist halt so, es gibt ein Volta-Football-Turnier, dann kommt Kaká vorbei, das ist ein Spieler von AC Mailand früher so, und am Ende spielst du gegen Kaká und dann ist es vorbei. Mhm. Also ich habe jetzt alles gespoilert, aber es ist jetzt scheißegal. Und das ist wirklich ein bisschen, es ist wirklich sehr, sehr dünn. Allerdings muss ich sagen, ich habe jetzt doch erstaunlich viel FIFA gespielt, weil dieses Volta-Football eben noch mal ein bisschen angegeilt wurde. Also es gibt jetzt mehr Plätze, es gibt jetzt 3 gegen 3 mit größeren Toren, es gibt verschiedene Untergründe, ne, Sand und du spielst mal in Afrika und dann hier wieder in einer total geleckten Turnhalle Paris, in Doha oder sowas und dann hast du wirklich so eine Berliner Turnhalle mit dem schönen deutschen Linoleumboden und sowas. Und ich habe das, da gibt's jetzt so einen kleinen Karrieremodus und ich habe das sehr, sehr viel gespielt in den letzten Tagen. Ist super, um dabei Podcasts zu hören. Ich habe den regulären, das reguläre Fußball überhaupt gar nicht mehr gespielt, weil ich dieses Volta Football wirklich, wirklich geil finde. Es macht mir einen riesen Spaß. Es ist
so schön schnell
gemacht,
ja, finde ich auch.
Es ist schnell, es ist anders. Du musst da ganz anders denken. Also wenn du so ein 3 gegen 3 hast, dann verändert das halt einfach alles, ja. Und dann hast du dann 3 gegen 3, wo die Tore mal größer sind. Und da musst du dir das ein bisschen anders überlegen. Und das sieht auch geil aus. Und es fallen halt Tore auf unglaublich unterschiedliche Arten. Und es passiert auch viel Scheiß. Also das, was ja Pro Evolution Soccer FIFA immer voraus hatte, nämlich das Feiern des Kacktores, ja. Bei Evolution Soccer hast du ja immer diese schönen Kacktore gehabt. Du ziehst ab und irgend so ein Vollidiot hält noch seinen Fuß dazwischen und dann kugelt, rollt der Ball so aufreizend dann noch so ins Tor rein. Das hast du ja bei FIFA nie gehabt, weil die nicht so eine geile Ballphysik hatten. Das hast du aber bei Volta Football. Ja. Also da kannst du einfach auch mal draufhauen und mal gucken, was passiert und dann stolpert der eine dumm und keiner Ahnung, also solche Sachen passieren da und das macht wirklich viel, viel Spaß. Habe ich sehr, sehr viel gespielt eben. Man kann schön Podcasts dazu hören und das kann ich empfehlen. Die Frage ist halt nur, lohnt das wirklich die 60 Euro?
Ja, aber die Frage stellt sich ja eigentlich jedes Jahr und die kann man eigentlich ja jedes Jahr beantworten, wie ja, es ist halt ein Update.
Und
ja,
es ist halt, und es ist halt ein bisschen dünn, ein bisschen geileres Volta Football und noch nicht mal eine Story. Und wie gesagt, ich sehe es jetzt, also 4Players hat, glaube ich, 71 oder 74 gegeben. Ich sehe es tatsächlich doch ein bisschen höher, weil ich einfach sau viel, ich sag's jetzt das dritte Mal, Volta Football gespielt habe.
Ihr macht aber mich es komplett ist einfach fertig,
trotzdem
aber okay.
wenig Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja. Nun gut. Also, dann.
Kein Gürtelträger,
ja, nein, klar. Auf gar keinen Fall. Nee. Christian Alt, dann lassen wir dich auch mal wieder zu Wort kommen. Bevor wir noch anfangen, dass du dich für Volta interessierst, lass uns doch über London reden. Watch Dogs Legion ist der dritte Teil der Watch Dogs Serie und passend zur 3, wir haben es alle drei auch gespielt. War jetzt ja nicht wirklich mit großer Spannung erwartet, ein neues Open-World-Spiel, neues Spiel von Ubisoft. Beim Namen weiß man eigentlich ja schon eigentlich, was einen da erwartet, aber Legion macht dann doch ein paar andere Sachen.
Ja, also ich würde das für mich gar nicht so sagen, weil als das angekündigt wurde, war ich dann doch schon interessiert. Ich finde diese Idee, dass man sagt, du hast eine wirklich offene Welt, in der du auch jeden NPC spielen kannst, das hat mich schon tatsächlich fasziniert. Also das Konzept ist ja, nachdem das erste Watch Dogs, glaube ich, in Chicago gespielt hast, hat das zweite in San Francisco gespielt, das dritte ist jetzt in London. Und auch da gibt's wieder Hackereien und Hackmeck und keine Ahnung was. Auf jeden Fall ist man diese Hackerorganisation und die wird dezimiert und man muss jetzt eben schauen, dass man innerhalb der Bevölkerung Rekruten gewinnt und das kann halt jeder sein. Das kann die Oma sein von nebenan, das kann der Bauarbeiter sein, der vor deinem Haus irgendwas rumbaut. Das kann jeder, ist theoretisch spielbar und rekrutierbar für deine Hackerorganisation und das ist schon cool.
Also ja, nicht nur theoretisch, praktisch auch. Du kannst wirklich jeden einzelnen NPC in diesem Spiel als spielbare Figur machen und das ist tatsächlich wirklich ein Novum. Und das ist nicht nur ein leeres Versprechen, sondern das funktioniert auch im Spiel.
Genau. Und dann, deswegen war ich auch einigermaßen interessiert an dem Spiel und hab's jetzt die letzten Tage gespielt und ich muss leider sagen, boah, ist das ein nerviges, langweiliges Spiel. Boah, ist das furchtbar.
Furchtbares
Spiel. Die GameStar gibt eine 87. Schlimm. Die GameStar hat eine 87 gegeben und ich denke mir so, was stimmt mit euch nicht? Es tut mir leid, ich will keine Kollegen schelten, aber wir sind keine Kollegen. In dem Sinn, aber in dem
Fall schon. Also wirklich, wir schätzen die GameStar, wir schätzen dieses Magazin, aber das ist die krasseste Fehlwertung seit Ultima 9 aus dem Jahr 99 oder 2000. Ohne Witz. Ultima 9 haben sie damals irgendwie auch eine 90 gegeben, obwohl es scheiße war.
Also dieses Spiel hat, also es, ich kann mal sagen, was ich bisher davon wahrgenommen habe, es ist sehr, sehr zerstückelt erzählt. Ich habe den Eindruck, dieses typische Ubisoft-Ding, da sitzen einfach 1000 Entwickler irgendwie dran und jeder schraubt mal so ein bisschen an so einem Level und so ein bisschen an so einem Charakter. Das ergibt alles, also es wirkt alles nicht wie aus einem Guss, alles zusammengestöpselt, so wirkt es. Und dieses, klar kann man jeden rekrutieren, aber auf die dümmstmögliche Art der Welt. Ne, man ist ja so, in dieser Welt, in der wir hier spielen, ist man selbst, diese Hackerorganisation, irgendwas wie so ein Techno-Al-Qaida, so mehr oder weniger. Uns wird ein riesiger Terroranschlag in die Schuhe geschoben und dann geht meine dumme Spielfigur tatsächlich zu irgendwelchen Randos hin und sagt, ah ja, übrigens, ich bin bei dieser Techno-Al-Qaida, hast du Lust mitzumachen? So
sitzt wir sind aber wieder. Wirklich, wir sind unschuldig, ganz ehrlich, okay.
Boah, also das hat mich wirklich aufgeregt, wie schlecht das geschrieben ist. Unfassbar.
Ja. Ja. Und man muss dazu sagen, auch, und das finde ich in heutigen Zeiten echt ein bisschen problematisch aus politischer Sicht, das ist so ein Widerstandsporno. Die ganze Zeit geht es um Widerstand und Widerstand und Widerstand. Und ich fühle mich da die ganze, also ich finde, dass dieses Wort Widerstand hat ein bisschen seine Unschuld verloren, seitdem Leute irgendwie hier meinen, die Reichstagstreppen mit Reichskriegsflaggen stürmen zu müssen.
Brandsätze ans RKI legen und so.
Genau, genau. Also ich finde das, also ich meine, es mag sein, dass das irgendwie in anderen Ländern oder wo es halt entstanden ist, irgendwie unbelastet ist, aber ich fühle mich da irgendwie, wenn ich schon so eine Mail bekomme, willkommen im Widerstand, ja, zum Release und so, ich habe da keinen Bock. Also naja. Ich will nicht mehr, ich will kein Widerstand sein. Und ich finde übrigens auch, also die Story, das ist wirklich unter aller Kanone. Also es ist wirklich so, wie in den 80ern, wenn da die Programmierer irgendwie Spiel zusammen klöppeln und sich dann noch irgendeine Story überlegen müssen.
Ja, es ist,
so wirkt das auf mich.
Es war ja klar, dass es eine zerstückelte Story wird, weil man ja wirklich jeden NPC spielen kann. Also anders als jetzt bei einem Assassin's Creed hast du ja keine Origin-Story von den Leuten. Du wirfst ja irgendwelche Randoms zusammen. Die Geschichte ist ja wirklich nur dieser du organisierst eine Gruppe, die einen Widerstand, dass du da nicht gute Sachen erzählen kannst, war ja eigentlich von vornherein klar.
Ja, aber es
Manu, du hast recht. Ja, Moment, darf ich mal kurz was sagen? Weil das ist, was ich nämlich gerade sagen. Also genau das ist ja ein Problem auch davon, nämlich Geschichten werden erzählt anhand von Protagonisten. Und in dem Moment, wo du jeder sein kannst, bist du natürlich auch irgendwie ein Niemand. Ja? Und mit dieser Frage hätten sie sich auseinandersetzen müssen.
Ja.
Und dann hätten sie halt, dann hätte der Protagonist vielleicht diese Hacker-Organisation insgesamt sein müssen. Dann musst du aber irgendwie mir die näher bringen. Ja, es ist total schwierig, aber irgendwie musst du mit diesem Problem umgehen. Und das ist nicht passiert.
Nee, sie haben da keine Lösung für gefunden. Das gebe ich dir absolut recht.
Nee.
Das ist wirklich auch mein Problem. Ist jetzt nicht so, dass jedes Spiel unbedingt eine geile Story braucht. Ich meine, sowas wie Diablo, da brauche ich auch keine Story. Wenn Watch Dogs Legion aber dann wenigstens mechanisch total viel Spaß machen würde. Aber ich finde, auch da hält zwar einerseits das mechanische Versprechen, dass man jeden hacken kann, du hast unglaublich viel Freiheiten. Also das ist schon cool. Du kannst ja die Missionen wie auf einem Sandbox-Spielplatz wirklich auf unzählige Arten lösen. Also hast du den Mechaniker rekrutiert, der eine eigene Drohne hat, dann fliegst du halt von oben in Scotland Yard rein. Ja? Oder hast du einen, der irgendwie die Uniform trägt, den du irgendwie überzeugt hast, dann kannst du halt vorne durch die Tür reinlaufen. Oder du hast den Nahkämpfer, oder du hast den Hacker und so weiter. Also du hast ja wirklich zig Möglichkeiten, wie du dann diese Mission lösen kannst. Und in ein paar Stunden macht es ja schon Spaß. Du musst dann so die einzelnen Boroughs, also die einzelnen Stadtteile von London befreien. Und ein paar Stündchen ist es ja ganz cool, mal alles so auszuprobieren. Aber dann kommt halt dieses typische, repetitive Ubisoft-Gameplay rein. Den ist dann halt auch nichts mehr Neues eingefallen. Du machst dann halt immer wieder die gleichen Dinge, sammelst hunderte von Collectibles und nach ein bisschen Sightseeing. Also ich finde es ja geil, da in London so unterwegs zu sein, gerade jetzt in der Pandemie. War ich schon länger nicht mehr in London. Das ist dann schon cool, da die Sightseeing-Tours zu machen. Und auch so dieses ganze Art-Design finde ich ja auf eine gewisse Art, diese Post-Brexit Atmosphäre, die fangen sie ja schon ganz gut ein. Aber ich gebe dir absolut recht, Ubisoft hat wieder mal bewiesen, dass sie absolut unpolitische Spiele mit politischem Thema machen können. Und das finde ich ist einfach so schade. Du könntest so unglaublich coole Dinge erzählen, ja? Wie ist denn dieses London mit dem Brexit umgegangen? Wie gehen die mit diesem ganzen Widerstand, den Überwachungsstaat und so weiter um? Aber Ubisoft-Spiele trauen sich ja dann auch immer nicht so diesen Schritt zu gehen und da einfach auch mal sich zu positionieren oder irgendwas zu erzählen, was dich berührt. Du könntest ja da auch Geschichten von diesen NPCs, die du dann rekrutierst, die könnten ja unglaublich basieren auf echten Erlebnissen sein, wie Leute nach dem Brexit irgendwie Verlustängste gespürt haben oder. Also da erwarte ich vielleicht zu viel von dem AAA-Spiel, aber es ist ja nicht so, als könnte man in solchen Spielen nicht solche Dinge auch erzählen. Und das ist halt eine verpasste Chance, finde ich.
Es ist so sehr Ubisoft, dieses Spiel.
Also
alles, was man irgendwie an Ubisoft scheiße findet, dafür steht für mich dieses Spiel. Das muss ich einfach so hart sagen.
Also ich finde es auch, echt nicht gut. Und ich will noch eine kleine Anekdote erzählen, die mir passiert ist beim Spielen. Ich weiß nicht, wieso das passiert ist. Ich nehme inzwischen an, es liegt daran, dass ich das auf einer Uplay-Version gespielt habe, die ich gekündigt habe, inzwischen, wo ich, also Uplay Plus, wo ich irgendwelche Sonder-NPCs bekommen habe. Aber ich bin mit meinem ersten NPC, gehe ich da rein in diese Hackerbasis, dann muss ich erstmal alles hochfahren und so. Und dann kommt dieser Computer, der eigentlich total nett ist, diese KI, die ist sehr, sehr gut geschrieben tatsächlich. Das Einzige, was gut geschrieben ist in diesem Spiel, ist diese KI.
Ja.
Und dann werde ich zu einem Kampftraining geladen und dann kämpfe ich da so ganz komisch, das ist auch super weird inszeniert in so kleinen Bits und so. Und dann gehe ich da raus und sind in dieser Basis, die ich gerade freigeschaltet habe, die ich gerade hochgefahren habe, drei Leute stehen da einfach plötzlich rum. Irgendwelche drei Leute. Und ich so, hä, was ist da jetzt? Keine Ahnung, gehe zu denen hin. Ich kann keinen Button drücken, dass ich mit denen reden kann. Die haben einfach nur stumm da rumgestanden. Und ich wusste nicht, wer das ist. Ich musste im Menü nachschauen, dass das irgendwelche NPCs sind. High-Level-NPCs. Ich so, hä?
Die man über den Season Pass oder so gekriegt
hat. Ja, genau. Über die so, hä, wo kommt ihr her? Was seid ihr für Leute? Und einfach so diese Sachen, so Kleinigkeiten ärgern mich halt wahnsinnig, dass da nicht über nachgedacht wurde. Wie kommt der Spieler da in diese Welt rein? Das ist halt typisch Ubisoft, Hauptsache, also so, Ubisoft ist typisches Pareto-Prinzip, ja? Also 20% Aufwand, 80% Ertrag, egal. So, mach einfach. Komm, egal, ob da irgendwie bei diesem Kampftraining oder so dreimal das Level mit einer Schwarzblende neu geladen werden muss. Egal. Das jetzt irgendwie schön zu machen, das dauert zu lang. Ladebalken, egal, hau rein. So, also diese vollkommene Missachtung von Kunsthandwerk. Also, dass man auch irgendwie sich mal Mühe geben kann, sowas zu inszenieren, regt mich so unfassbar auf. Und dann komme ich nicht drüber hinweg. So, rant over.
Ja, und dieses sich verlassen auf die Welt.
Ja.
Ja, als würde es irgendwie reichen, eine schöne Open, also die ist wirklich großartig, dahinzustellen. Und der Christian hat, weise Worte gesagt in einem unserer letzten Podcasts, nämlich, dass er keinen Bock mehr hat, dass er keine 15 mehr hat und irgendwie keinen Bock mehr hat, durch irgendwelche Städte durchzucruisen und da Leute zu überfahren, also noch sogar als Guter in dem Fall ja jetzt da auch, man ist ja da kein Gangster, ne? Und da muss ich sagen, ja, das so ist das irgendwie. Also da bin ich jetzt irgendwie auch schon raus und da muss mir ein Spiel halt ein bisschen mehr bieten. Mhm. Und das tut Watch Dogs 3 an keiner Stelle. Also klar, also das, was du sagst, Manu, stimmt natürlich auch. Dieses Lösen der Aufgaben auf verschiedene Arten. Aber mei, also das findet man halt auch nur ein oder zweimal oder ein paar Mal faszinierend und dann... Ja. Dann war es das auch wieder. Dann nimmt man es eher als anstrengend wahr. Also so ging es mir. Ne?
Und auch so Kleinigkeiten, auch so eine kleine Anekdote noch. Ich hatte dann zufällig, am Anfang sucht man sich ja einen Random Dude oder Dudette aus. Kann man ja völlig frei aussuchen aus so einem zufallsbasierten Modus. Und ich hatte dann auch eine, die schon eine Drohne rufen kann. Das ist die, jede Kreatur, Quatsch, Kreatur, Entschuldigung, jeder NPC hat ja so einen Special Perk. Also die Arbeiter mit dem Blaumann und so weiter oder mit diesen Warnwesten, die haben halt ganz oft eine eigene persönliche Drohne. Andere haben Waffen, andere haben irgendwie schon ein Auto am Start. Und dann muss ich im Tutorial eine Mission spielen, um so jemand mit einer Gelbweste zu rekrutieren, weil der eine Drohne hat. Und ich habe aber selber auch schon diese Drohne und das Spiel realisiert das halt irgendwie gar nicht, weißt du? Und reagiert überhaupt nicht darauf, dass ich ja schon einen hab mit Drohne. Dann hätte man ja vielleicht die Mission auch irgendwie leicht verändern können, dass ich halt jemanden gucken muss, der ein Auto hat oder so weiter. Also das sind so diese Feinheiten, die dann klar zeigen, dass da irgendwie 250 Leute gleichzeitig an diesem Spiel gearbeitet haben und die eine Abteilung nicht weiß, was die andere machen. Sehe ich ganz genauso,
ja. Ja. Können wir bitte aufhören, über dieses Spiel zu reden?
Also auch kein Titelanwärter, würde ich sagen.
Nee.
Ja. Ich erwarte eine förmliche Stellungnahme der GameStar-Chefredaktion, was da passiert ist.
Ich hab schon Elena angeschrieben, die ich wollte sie bei uns im Podcast einladen, dass wir auch ein bisschen kontrovers, einfach kontrovers darüber diskutieren dürfen können.
Ja.
Die war ja schon oft bei uns zu Gast und wenn ihr Legion ganz gut gefällt und mir eher nicht, dann ist es auf jeden Fall ein interessanter Podcast. Demnächst bei Insert Moin. Ist noch
super.
Nicht
aufgenommen. Ich jetzt Insert Moin unterstützen, abonnieren, um das nicht zu verpassen, finde ich sehr, sehr gut.
Genau.
Und bevor der Hinweis kommt, ich habe es im Deutschlandfunk tatsächlich auch zu positiv besprochen.
Warst noch unter also auf Drogen mit deiner Medizin?
Ja, also es ist wirklich seit Red Dead Redemption 2 habe ich nicht mehr so krass mich blenden lassen. Also Ja, also ich habe schon kritische Punkte und so gehabt, aber ich hätte, es hätte ein Verriss sein müssen und das war es nicht.
Na gut. Ja, passiert. Dann komme ich mal mit einem kleinen Geheimtipp um die Ecke. Ich habe diesen Monat Partisans 1941 gespielt, übrigens auch für die GameStar getestet, falls ihr das mal nachlesen wollt. Partisans 1941 hört man ja am Namen schon. Es geht auch um Widerstand, Christian. 1941. Ja, okay.
Damals war Widerstand noch gut.
Ja, 1941, als die Deutschen einmarschiert sind in die Sowjetunion, gab es die Partisanen, also die Zivilisten, die sich bewaffnet haben, um dann den bewaffneten Widerstand gegen die deutsche Wehrmacht daran teilzunehmen, zu partizipieren. Und dieses Spiel aus Russland zeigt oder will quasi die russische Perspektive zeigen aus Sicht der Partisanen. Also man spielt ein Spiel basierend natürlich auf den echten Ereignissen 1941. Man spielt so einen Kommandanten, der aus dem Gefangenenlager flieht, kurz vor seiner Exekution und dann eben Zivilisten rekrutiert, um eine Partisanengruppe zu leiten. Und das ganze Spiel spielt sich wie Desperados 3, also ein Echtzeit-Taktikspiel. Das heißt, du hast die ganz normalen, typischen Sachen. Du gehst mit drei Leuten auf die Mission, schleichst irgendwie durchs Unterholz. Der eine kann halt ein Messer werfen und benutzen, der andere so ein Teenager-Junge, der sieht natürlich auch noch eher aus wie ein Zivilist, kann dann irgendwie pfeifend getarnt durch die feindlichen Reihen laufen, um irgendwelche Fallen zu legen. So hat jeder Charakter und jede Figur, die du dann steuerst, eben so eigene Fähigkeiten und wie gesagt Echtzeit. Und das haben sie sehr gut gemacht. Also es kommt nicht so ganz an den Feinschliff ran von Desperados oder Shadow Tactics. Aber ich finde es schön, dass es halt in diesem Genre überhaupt noch wieder auch weitere Vertreter gibt und Studios, die sich da probieren. Von der Geschichte bleibt sehr ernst, also es ist nicht so überdreht irgendwie, haha, lustig, wir machen hier funky Mode-Widerstand wie bei Watch Dogs, sondern es bleibt schon sehr ernst, also auch die ganze Thematik wird thematisiert, natürlich auch Zivilisten getötet und so weiter, und es sind zwar Nazis in diesem Spiel, also es basiert auf historischen Ereignissen, aber sie haben nicht die Sozialadäquatklausel gezogen, das heißt die verfassungsfeindlichen Symbole und so haben sie ersetzt durch andere, aber du siehst auch wirklich dann SS-Soldaten oder Wehrmachtssoldaten, gegen die du kämpfst. Sie wären da sicherlich auch mit durchgekommen mit der Sozialadäquat-Klausel. Publisher Dedelic hat aber gesagt, ist ihnen zu, brauchen sie nicht, ist es ja so auch offensichtlich, um was es geht, haben sie jetzt nicht irgendwie extra deswegen eingereicht. Und es, wie gesagt, es hat nicht ganz diesen Feinschliff und mir fehlt auch so ein bisschen noch, dass sie noch mehr die Charaktere erzählt haben. Also du rekrutierst unfassbar viele Leute. Du hast im Endeffekt, wenn ihr mal als Vergleich seht, bei Desperados hast du 5 Charaktere. Hier hast du 8 verschiedene über den Laufe der 15 Missionen. Hast du 8 verschiedene Charaktere. Und mir wäre es fast lieber gewesen, sie hätten sich auf 3, 4, 5 konzentriert und da mehr Emotionen und mehr Geschichte reingebracht, weil außerhalb der Missionen sitzt du halt im Lager und baust so ein bisschen dein verstecktes Lager im Wald aus, also so ein bisschen so ein Management-Spiel da noch, aber die sitzen halt immer ums Lagerfeuer und da wird die Geschichte halt irgendwie in Textblöcken auf Russisch dann erzählt und da kommt irgendwie nicht so richtig das rüber, was die bewegt oder was sie machen. Aber unglaublich gutes Potenzial, tolles neues Studio, ihr Erstlingswerk. Und wenn die da dranbleiben, dann haben wir auf jeden Fall ein zweites Studio, was in diesem Echtzeit-Taktik-Genre irgendwie noch gute Spiele rausbringen kann. Habt ihr davon schon gehört oder war das jetzt völlig neu für euch?
Ja, ja, klar, natürlich.
Ja, ich habe davon auch gehört.
Es gab ja da auch, glaube ich, irgend so einen Mini-Shitstorm, weil auch irgendwas mit politischen Aussagen oder sowas, irgendwie das Studio gesagt hat, es sei kein politisches Spiel oder irgendwie so.
Ja, ja, das ist immer dieses typische. Ja. Das war aber ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ja. Sie haben gesagt, haben gesagt, sie haben keinen Community Manager, sie sind so ein kleines Team und deswegen unterbinden sie die Diskussionen im Forum. Es gibt keine Diskussionen im Steam-Forum, weil sie können es nicht managen. Das war eigentlich die Aussage. Und dann haben sie gesagt, spielt doch einfach das Spiel und unterhaltet euch dann darüber und so weiter und so fort. Also das wurde dann so ein bisschen aus dem Kontext gerissen, dass es kein politisches Spiel ist ja Quatsch. Das Spiel heißt Partisans 1941, natürlich ist es ein politisches Spiel. Also das war ein bisschen, glaube ich, auch Lost in Translation, was da passiert ist. Ja,
ja, also diese Kommentare habe ich ja auch keinen Bock.
Anders gewesen, ja.
Auf die hätte ich auch keinen Bock, die zu moderieren, die Diskussion unter Partisans 1941. Also
nee, echt nicht. Ja, ich find's auch immer ein bisschen seltsam, wie sehr sich trotzdem auch die Leute über solche Sachen empören. Also irgendwie denke ich mir, das haben wir jetzt schon so oft gehabt. Ich bin davon irgendwie mittlerweile so gelangweilt. Ich meine, wenn, nehmen wir mal an, die Macher wollen irgendwie, erkennen den politischen Aspekt ihres Spiels nicht, dann ist das halt einfach so. Also da tue ich mir irgendwie meine Empörungsressourcen für andere Dinge aufheben, ehrlich gesagt.
Ja, da aber wird ja gut. Im nächsten Monat noch einiges passieren, Stichwort US-Wahl. Da kannst du dich nochmal schön Hashtag pissed richtig nochmal aufregen.
Nee, ich werd da entpissed, ohne Witz.
Meinst du?
Ja.
Ja. Sehr, sehr
ja, ich bin davon überzeugt, dass Joe Biden nächsten Dienstag einen Erdrutschsieg einfahren wird.
Der neue Gürtelträger, Joe Biden.
Dass am selben Abend noch klar ist, dass
dein Wort
dieses wirklich finstere Kapitel.
Aber das heißt ja noch nicht, dass Trump es akzeptiert und gehen wird. Aber wir schweifen aus.
Ich glaube, der Sieg wird so eindeutig sein, dass Trump das akzeptiert. Ja,
das einzige Szenario ist, wenn Texas kippt. So, egal. Aber
das glaube ich nicht. Also das Texas wird irgendwann in die Demokraten gehen, aber noch nicht bei dieser Wahl.
Okay. Ja, gut, reden wir
ich über ich überlege gerade
politisches Spiel, mal, keine Ahnung.
Ich überlege gerade, welches Spiel dazu passt. Pumpkin Check würde vielleicht jetzt passen, habe ich aber leider nicht gespielt. Auch ein orangener Kopf, ein kleines Halloween-Spiel. Amnesia Rebirth, können wir noch was zu sagen, Herr Schiffer?
Ja, das ist ein gutes Spiel. Also Amnesia Rebirth ist von Frictional Games aus Schweden und die machen eigentlich seit 20 Jahren ungefähr dasselbe Spiel, so alle 5 Jahre, aber immer ist es gut. Die haben, glaube ich, früher dieses Pandora oder wie hieß denn das? Penumdi? Na, wie hieß das nochmal? Also, egal.
Penumbra?
Die haben auf jeden Fall, weißt du, Penumbra. Die haben mit diesem Ding angefangen, was ich hier immer noch sehr gerne mag. Nämlich, wenn du eine Schublade aufmachst, dann musst du sie richtig schön mit der Maus aufmachen. Ja, die haben damit angefangen und uns diese Mechanik geschenkt. Und die haben tatsächlich immer sehr vorzügliche, sehr stimmungsvolle, sehr atmosphärische Spiele gemacht. Horrorspiele, aber eben Survival-Horror mit so einem subtilen Horror. Die haben das großartige Soma gemacht. Habt ihr das gespielt? Ich glaube, Manu, warst du nicht so ein großer Soma-Fan?
Der Micha bei uns. Also wir haben einen Podcast dazu, aber nee.
Okay. Ja, genau. Weil irgendwas hatte ich, glaube ich, hatte das bei euch gehört und deswegen dann auch gespielt. Und Amnesia Rebirth ist jetzt nicht ganz so gut wie Soma, aber es ist sehr gut. Also worum geht's? Irgendwann, ich glaube, das spielt so in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ein Flugzeug stürzt ab in der Wüste von Algerien. Und man wacht dort auf als eine Frau, eine Ingenieurin aus Paris und alle sind weg. So, und dann bahnt man sich da diesen Weg durch diese Wüste, es ist heiß, es ist grell und dann kommt man so in die erste Höhle und dann wird's so ein bisschen übersinnlich schon. Und das ist halt so ein Spiel wieder mal, wo du dich 10 Minuten hinter irgendeinem Felsen versteckst, weil du irgendein unheimliches Geräusch gehört hast und dann irgendwie nach 10 Minuten so rauslugst und feststellst, dass es irgendwie nur ein Knistern vom Kamin oder sowas war. So ein Spiel ist das. Es ist ein Spiel zum Vorhänge zuziehen. Es ist sehr dicht erzählt. Und es ist eben sehr, sehr unheimlich. Und wer Soma gemocht hat und diese ganzen Spiele eben von Fictional Games, der soll das halt auch spielen. Also es ist irgendwie wieder sehr ähnlich. Die Dunkelheit ist dein Feind, ne? Also du musst irgendwie mal gucken, dass du genügend Licht hast. Und dann gehen aber die Streichhölzer aus, und dann, wenn du dich zu schnell bewegst und irgendwie ist die Lampe, die du dabei hast, da ist irgendwie auch immer das Öl knapp und so weiter und so fort. So ein Spiel ist das. Und muss man mögen, aber wenn man das mag, dann kann man das gerne spielen.
Schön. Ja. Aber sagt mal, Jungs, ich sehe nicht so richtig einen neuen Titelträger diesen Monat. Also wir haben jetzt auch nicht alles gespielt. Crash Bandicoot 4 hat sicherlich auch ein paar Fans. Anne bei uns hat es im Podcast besprochen, war total begeistert.
Ja. Ghost Runner Titelträger. Hat auch niemand von uns gespielt. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren.
Was?
Ghost
Was?
Runner kam aber erst vor 4 Tagen raus.
Okay. Ich habe es gerade erst installiert, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
Ja, ja, also es ist ein Slasher, ein First-Person-Slasher-Game, wo man mit einem riesigen Katana durch eine Cyberpunk-Welt läuft. Und jetzt,
Super Meat Boy aus der Ego-Perspektive.
Genau. So ein bisschen, ja. Jetzt, wo Cyberpunk verschoben wurde, interessiert mich das doch schon sehr. Aber tatsächlich könnte, um den Gedanken nochmal aufzugreifen, könnte das wirklich der Monat sein, in dem Hades es schafft, den Gürtel nochmal zu gewinnen.
Eben, weil es ist auch so gut, dass man es weiterspielen möchte. Auch Torchlight 3 hätte ja so ein typisches Forum-Liebling sein können, wenn es denn gut gewesen wäre, aber es ist halt auch einfach nicht gut. Also es ist halt leider so banal geworden. Und arg viel mehr sehe ich da nicht. Das neue Leisure Seat Larry 2, Wet Dreams Dry Twice, ist auch irgendwie gefloppt. War bei der ersten ja auch schon eher so ein Liebhaberding. Naja, ist halt so ein mittelmäßig gutes, halblustiges Spiel, wenn man halt auf Peniswitze steht. Ja.
Liebe Grüße an Falco Löffler.
Ja, genau. Er sagt, er sei unschuldig, aber in meinem Briefkasten war ein PR-Paket mit Bademantel mit riesen Dildo-Gebäude drauf. Aber Falco sagt, er hat damit nichts zu tun. Das möchte ich mal glauben und an dieser Stelle auch festhalten.
Also, genau, Falco ist der Autor gewesen. Und er hat, also ich meine, das muss man trotzdem sagen, also dieses erste Larry-Spiel war ziemlich gut und es ist schon große Kunst, Storytelling-Kunst gewesen, Larry unfallfrei
und unpeinlich
in das Jahr unpeinlich in das Jahr 2019 oder 2018 zu transferieren. Und vielleicht sollte einfach mal Ubisoft Falco Löffler einstellen, dass er den mal irgendwie ein
paar vernünftige Geschichten schreibt. Falco Löffler soll einfach bitte schreibt Watch Dogs Legion 2. Das soll alles von Falco kommen. Kann auch alles irgendwo in Hessen spielen. Das finde ich auch geil, irgendwie in der Provinz.
Genau. Scheißegal.
Ja. Die Open World, irgend so ein 3000 Seelenkampf, wo man mal zum Bäcker gehen kann. Finde ich alles geil. Finde ich alles geil.
Und so wie ich Falkos Humor kenne, geht es da nicht mehr um Hecken, sondern nur noch um Hack. Also geht er nur noch um Hackfleisch, ja. Also ich glaube ja, Squadrons könnte es machen, wenn es eins von den neuen Spielen ist, dann wohl am ehesten der Star Wars Bonus.
Ja, aber da redet auch schon keiner mehr drüber.
Nee, ich glaube Hades holt sich den Titel, ja. Und ich bin aber jetzt gespannt, November, sagt mal, holt ihr euch die neuen Konsolen? November, nächsten Monat wird unser erster Gürtel, bei dem wir dann ja auch erste Spiele der neuen Konsolengeneration erleben können. Oder seid ihr als PC-Spieler eh nur müde am Lächeln, was das
betrifft? Ich muss was.
Ja, ich glaube, ich würde doch gar keine bekommen. Also die würde ich doch eh erst im neuen Jahr bekommen.
Hätte ja sein können, du hast schon gepreordert.
Ja. Ich muss sehr viel steuern.
Also echt nicht. Also ich finde das auch total albern. Diese ganzen kritischen Spielejournalisten sind sich nicht zu blöd, da jetzt irgendwie ihre Unboxing-Videos und Bilder zu machen, wie sie da irgendwie dieses Produkt auspacken.
Ja, gut, aber man muss dazu sagen, die PS5 ist riesig. Die ist so groß fast wie ein PC-Tower. Also da kann man auch schon mal ein Unboxing-Video machen, um zu sehen, wie beschissen die ins Mediaset passt.
Nee, ich habe überhaupt kein Verständnis
für Unboxing. Ich finde diesen Widerspruch, das ist halt, ich habe halt so ein paar Leute gesehen, die immer super kritisch sind, aber jetzt halt irgendwie, weißt du, gibt es ein neues Produkt und die kriegen es vorher, dann spritzen sie schön darauf ab. Und das finde ich irgendwie
nicht. Ich sehe an Unboxing auch keinen Mehrwert. Also soll ich irgendwie das Ding in die Kamera halten und sagen, guck mal, hier kommt der USB-Slot rein.
Herzlichen Glückwunsch auf der PlayStation 5. Herzlichen Glückwunsch und passt schon.
Mal so ein Vergleichsfoto, das kann man schon machen. Aber so ein Unboxing, finde ich, hat
auch mit. Also ich habe die mir nicht vorab bestellt, weil warum? Ich werde die mir halt irgendwann bestellen. Also, keine Ahnung.
Ja, aber für euch als PC-Spieler, Christian Alt, für dich als PC-Spieler ändert sich doch eh nichts, oder?
Also ich meine. Nö, also ich bin mir tatsächlich überlegen, ob ich in der nächsten Generation umsteige von der PlayStation auf die Xbox, weil ich sehr, sehr viel am Game Pass tatsächlich spiele und dann denke ich mir, hey cool, dann könnte ich da so ein paar Konsolentitel für den gleichen Preis mitnehmen, den ich dann zahle. Und dann habe ich da noch so eine Abspielstation im Wohnzimmer. Genau, ich hätte auch gerne tatsächlich die Xbox, aber ich muss jetzt Steuern nachzahlen. Ich kann mir das gerade nicht leisten. Und dann ist echt so. Und deswegen werde ich da jetzt erstmal schön Piano machen, bis da die ersten Exclusives draußen sind. Und genau.
Gut. Okay, aber wir werden auf jeden Fall ein paar Eindrücke haben. Also ich werde nächsten Monat dann auch schon ein bisschen was zu den neuen Sachen sagen können, die da laufen. Wunderbar.
Sehr schön.
dann freue ich mich auf nächsten Monat. Ihr stimmt natürlich wie immer für euren Titel ab im Forum bei Last Game Standing. Und zwar, welches Spiel im Oktober den Gürtel tragen soll, ob es Hades nochmal wird oder eines der neuen Spiele. Wir haben natürlich jetzt auch ganz viele andere Spiele noch in der Liste, über die wir jetzt hier nicht gesprochen haben. Vielleicht ist das genau euer Lieblingsspiel und euer Titelträger. Und dann freue ich mich auf nächsten Monat. Und wenn ihr mehr Folgen hören wollt von den Spielen, dann schaut auf jeden Fall auch mal bei Insert Moin vorbei. Vielen Dank.
Ja, bis dann. Ciao. Vielen Dank. Ciao.